Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn Jesus Christus, und meine Frau und ich freuen uns, eure Mütter sein zu dürfen. Ja, ich will die Predigt beginnen mit einem Rätsel. Mal schauen. Es gibt ein Lied in der ersten Strophe aus dem Mittelalter, ganz bekanntes Lied. Da kommt Folgendes denn vor. Und wer kann mir sagen, wie das Lied heißt? Es heißt: Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Hand hoch, wer es weiß. Von einem gewissen Martin geschrieben, der hat im Mittelalter gelebt. Jawohl, wer war das? Sehr gut, 100 Punkte, 100 Punkte, sehr schön. Ja, das ist das Thema heute. Die Listen des Teufels, wie er uns, seine Kinder und die Welt verführt, mit 1000 Listen, raffiniert. Er versucht uns von Gott abzuziehen. Und zwar anhand von Josua 9 wollen wir das einen Abschnitt lesen und Epheser 6, Vers 10, da wollen wir auch eine Parallele nehmen. Das Thema soll also heißen: Wie können wir heute den Listen, Täuschungen und Verführungen des Teufels widerstehen? Jesus sagt: Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sehen wir auch bei Achan, der ja im Buch Josua etwas von dem Gebannten nahm. Er sagte: Ich sah das, es war schön, der babylonische Mantel, das Silber und das Gold, und ich vergrub es in meinem Zelt. Also, wir werden dauernd verführt. So lesen wir erstmal Josua 9. Ab Vers 3. Die Bewohner von Gibeon aber hatten gehört, was Josua an Jericho und Ai getan hatte, also diese beiden Städte erobert. Da handelten sie sich eine List aus und gingen und verstellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel, abgenutzte, zerrissene, geflickte Weinschläuche sowie abgenutzte, geflickte Schuhe an ihren Füßen und zogen abgenutzte Kleidung an. Und das gesamte Brot und ihre Wegzehrung waren vertrocknet und zu Brotkrumen geworden. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sagten zu ihm und zu den Männern von Israel: Aus einem fernen Land sind wir gekommen, und nun schließe mit uns einen Bund. Da sagten die Männer von Israel zu den Hevitern: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte, und wie könnten wir da mit dir einen Bund schließen? Sie sagten zu Josua: Deine Knechte sind wir. Und Josua sagte zu ihnen: Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und sie sagten zu ihm: Aus einem sehr fernen Land sind deine Knechte gekommen, um den Namen des Herrn, deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm bekommen, von den Amoritern, was er an den Amoritern tat, die er jenseits des Jordan waren, Sihon, dem König von Heschbon, und Og, den König von Basan, der zu Ashtatot wohnte. Da sagten unsere Ältesten, alle Bewohner unseres Landes: Nehmt Wegzehrung mit auf dem Weg und geht ihnen entgegen und sagt zu den Israeliten: Eure Knechte sind wir, und dann schließt mit uns einen Bund. Da ist unser Brot. Noch warm haben wir es zur Wegzehrung aus unseren Häusern mitgenommen am Tage, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Und nun siehe, es ist vertrocknet und zu Brotkrumen geworden. Und diese Weinschläuche, die neu waren, als wir sie füllten, siehe, sie sind zerrissen. Und diese, unsere Kleidung und unsere Schuhe, sind abgenutzt von dem sehr langen Weg. Da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung den Mund des Herrn, aber befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen, und die Fürsten der Gemeinde schworen ihn. Es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen geschlossen hatten, da hörten sie, dass jene aus der Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Da brachen die Söhne Israels auf und kamen zu den Städten. Am 3. Tag, ihre Städte waren Gibeon, Kephirat, Beeroth und Kiriat Jearim. Soweit der Text. Ja, das ist eine interessante Begebenheit und damit wollen wir uns heute Morgen mal beschäftigen. Menschen, die ganz klug sind, Menschen der Welt, raffiniert, einen ganz klugen Plan auslegen. Aber nur der Reihe nach. Josua ist der Nachfolger von Mose, der starb, Gott hat ihn begraben. Und nun soll Josua das Land in Besitz nehmen. Das Land Kanaan, das verheißene Land. Aber es ist natürlich besetzt mit anderen Völkern. Das bedeutet natürlich Kampf. Kampf und Krieg und ja, wir denken noch an Mose, an Josua in der Schrift, was ihn, ja, wir fragen uns, was ihn zu, als Nachfolger qualifizierte. Von ihm heißt es, er wich nicht aus dem Zelt des Mose. Und dann wissen wir noch, Josua war ein Kämpfer. Als sie aus Ägypten auszogen, der erste Kampf Israels war gegen Amalek in Rephidim. Und Mose betete zu Gott, hob seine Hände auf. Und solange er seine Hände aufhob und betete, siegte Israel. Aber dann wurden die Hände schwer und ließ er sinken. Dann verlor Israel. Und dann kam Josua und Hur, nein, Aaron und Hur, und stützten seine Hände. Und Josua konnte weiterkämpfen und siegte gegen Amalek. Das war der Gebetskampf. Das ist uns also so bekannt von Josua. Das qualifiziert ihn. Und dann denken wir noch an die 12 Kundschafter. Die kamen ja, sollten das Land erkunden. Dann kamen sie zurück. Und dann sagte Mose, na, wie ist euer Eindruck von dem Land Kanaan? Ja, ist ein tolles Land, sagten die 12 Kundschafter. Und 10 sagten vor ihnen, da wohnen ja Riesen. Das sind mächtige Männer. Das schaffen wir gar nicht. Nein, wir haben überhaupt keine Chance. Und sie waren verzweifelt und fingen an zu weinen. Und nur 2 hatten Glauben an Gott. Das war Kaleb und Josua. Die waren zuversichtlich im Herrn. Also sie hatten Glauben und Vertrauen. Das ist das Schöne. Und als das Volk Israel noch in der Wüste war und sich an dem sogenannten geschlagenen Felsen stärkt, aus dem dann das Wasser floss. 1. Korinther 10 sagt Paulus, dieser Fels war Christus, er folgte ihnen nach. Da waren sie gestärkt und konnten gestärkt durch das Wasser in den Kampf gehen. Und für uns bedeutet das, Jesus ist für uns ans Kreuz geschlagen worden. Und Jesus hat den Sieg errungen. Und nicht nur den Sieg, durch die Auferstehung und durch die Himmelfahrt ist er auch der Triumphator. Also wir sprechen von dem Triumph des Gekreuzigten. Solch einen Herrn haben wir. Und dem dürfen wir uns anvertrauen. Das irdische, gelobte Land ist natürlich besetzt und es muss erkämpft werden. Auch unsere geistlichen Reichtümer liegen ja bereit. Nicht? Liegen bereit. Wenn wir den Epheserbrief lesen, nicht? In den ersten Kapiteln, 3, 4 Kapiteln, da zeigt Paulus die ganzen Segnungen aus. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt sind die Gläubigen. Sie sind in Christus. Sie sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Du bist auserwählt vor Grundlegung der Welt. Gott kennt dich. Gott liebt dich. Du bist ihm wertvoll. Und dann am Schluss, Epheser 6. Da sagt er, jetzt nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt in den Kämpfen und mit dem Widersacher. Ja, und gegen was müssen wir kämpfen? Ich habe mal so 3 Punkte mal notiert. Wir müssen kämpfen erstmal gegen uns selbst. Gegen unser altes, sündiges Fleisch. Ja, der alte Mensch ist gestorben, wissen wir. Aber die Leiche kann schwimmen. Und ab und zu taucht sie wieder auf. Ne? Und also wir haben schon mit uns selbst selber zu kämpfen. Mit unseren Schwierigkeiten, unseren Zweifeln, mit unseren Lüsten, mit unseren Gedanken spielen. Das ist ein beständiger Kampf gegen das sündige Fleisch. Wir müssen kämpfen gegen Bequemlichkeit, Anpassung. Der Teufel sagt, oh, jeden Sonntag zur Gemeinde, ach Mensch, ich möchte heute mal gemütlich frühstücken. Mir sagt immer so ein alter Christ, der geht gar nicht mehr zur Gemeinde. Ach, Sonntag will ich gemütlich frühstücken, nicht zum Gottesdienst gehen. Da sage ich, Hans, du kannst von 7 Tage in der Woche, 6 Tage kannst du gemütlich frühstücken als Rentner. Aber der Sonntag, Da gehöre ich in die Gemeinde. Da versammeln wir uns um den Herrn Jesus Christus. Denke dabei, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er meine Stelle eingenommen hat. Das ist ganz wichtig, damit unser Glaube nicht erlischt, damit wir gestärkt, ermutigt werden. Und wir brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen das Sehen, das Grüßen, das Liebhaben, das Füreinander-Dasein. Das stärkt uns. Das ermutigt uns. Das ist ganz wichtig. Also, der Gegenspieler Gottes ist ganz raffiniert. Und wir müssen kämpfen gegen die Listen und Verführungen des Teufels. Wir haben das gerade bei den Gideons, da gehen wir gleich noch, bei den Gibeonitern gehen wir gleich noch näher drauf ein. Der Gegenspieler Gottes ist listig, er ist raffiniert, er ist arglistig, er will täuschen. Man kann auch sagen, er ist ein Rosttäuscher. Sehen wir auch beim Buch Hiob, nicht? Da versammeln sich alle Söhne Gottes und auch Satan war da. Und dann sagte Satan zu Gott, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Tja, solch ein gerader und guter, treuer Gottesmann. Ja, ja, sagt Satan, du hast ja auch ihm gesegnet und sein Grundstück und alles, was er hat, eingehegt. Und du achtest ja auf ihn, aber rühre ihn an, sollst du mal sehen, der wird dir ins Angesicht absagen. Und Gott sagt, wohlan, er ist in deiner Hand, aber schone sein Leben. Sehen also, der Versucher, der ist ein Zyniker. Ja, guck mal, die Christen hier in Coesfeld und in Westeuropa, denen geht's doch gut, die können doch schön beten, nicht? Die werden ja nicht verfolgt, nicht? Aber wenn die verfolgt werden, oder wenn mal so eine Corona kommt, sollst du mal sehen, da bleiben viele zu Hause, die haben alle Angst. Tja, da schwindet schon das Vertrauen auf Gott, nicht? Ja, oder wir denken, wir können selbst gegen den Teufel kämpfen, nicht? So wie Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch, dieser kurze Roman, nicht? Der hat auch gedacht, er schafft das allein und lädt die Brandstifter ein und er beherrscht alles. Nein, nein. Nein, lassen wir uns nicht täuschen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 17, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also wir sind mitten in der Welt, wir sind wie Schafe mitten unter Wölfen. Ja, hätten eigentlich gar keine Chance, aber die Gnade Gottes achtet auf uns. Sie beschützt und bewahrt uns. Ja, heute kommt der Widersacher in vielen Gestalten. Er kommt ja nicht mit dem Pferdefuß, wie das so im Mittelalter abgebildet wurde. Der Teufel mit Hörnern, nicht um Pferdefuß, grausam. Nein, der Teufel und der Verführer kommt heute ganz moralisch. Er sagt zum Beispiel, wir wollen das Klima retten. Ja, wir wollen das Klima retten. Wir Deutschland, den CO2-Ausstoß, wir müssen radikal senken, nicht? Wir haben einen CO2-Ausstoß weltweit von 2,2%. Das kleine Deutschland. Und wir wollen bis also die Erde, den Erdball retten vor der Erwärmung. Also das ist ja, oh, das ist ja, also. Oder andere sagen, Gerechtigkeit für alle. Ist auch so eine Phrase eigentlich, nicht? Es gibt keine Gerechtigkeit für alle. Es gibt gar nicht. Die Unterschiede bleiben. Der VW-Vorstandsvorsitzende Herr Dies, der verdient 7,7 Millionen Euro im Jahr. Jeden Monat eine 500.000 und dann die Pflegekraft kriegt 1.700 Euro im Monat. Ja, das sind Unterschiede, natürlich, klar. Es gibt keine Gerechtigkeit für einen. Und die das propagieren, hatten wir schon alles bei den Kommunisten, nicht? Sind alle gleich arm, nur die Partei, die ist dann ganz reich, ne? Nein, es gibt keine Gerechtigkeit für alle. Es wird mal Gerechtigkeit geben. Bei dem neuen Himmel, bei der neuen Erde, da heißt es in der Offenbarung, in der Gerechtigkeit wohnt. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Bis jetzt ist Jesus unsere Gerechtigkeit, geistlich gesehen, die vor Gott gilt. Ja, mit dem Wort Gerechtigkeit will man also dann die Leute ködern. Oder eine Bibel in gerechter Sprache, nicht? Kann ich nur vorwarnen. Eine Verfälschung des Wortes Gottes. Oder dann habe ich mal gehört, da hat eine Partei gesagt, also ich will gar nicht den Namen nennen, wisst ihr schon selber. Die hat gesagt, wir müssen den Begriff der Familie ganz neu definieren. Also Familie ist da, wo Kinder sind. Hört sich schön an, ne? Ja, ist doch schön, wo Kinder sind.
Aber dahinter verbirgt sich ja etwas, wo zwei oder drei Männer sind, die zwei Kinder adoptiert haben. Auch Familie. Oder drei Frauen oder zwei Frauen oder vier Frauen. Da möchte man auch den Begriff Vater und Mutter abschaffen. Man sagt dann Elternteil 1 und Elternteil 2. Elternteil 3 und 4 und 5. Nicht? Also wir merken, es sind Kräfte am Werk, verführerische Kräfte, die in der Gestalt des Guten kommen. Nicht? Jetzt las ich doch kürzlich, der Deutsche Ethikrat gibt immer Empfehlungen an der Bundesregierung, hat empfohlen, den Muttertag doch abzuschaffen. Ich lese nicht richtig. Er soll heißen, also er empfiehlt, es soll der Tag der Gebärenden sein. Da man ja die Biologie beherrscht, man kann heute aus einer Frau einen Mann machen, aus einem Mann eine Frau machen, durch Geschlechtsumwandlung und was nicht, aus allem Blödsinn. Und ja. Oder dann hat einer eine tolle Idee gehabt im Bundestag, Kinderrechte ins Grundgesetz. Ja, das ist doch schön. Kinderrechte im Grundgesetz. Hört sich erstmal schön an, nicht? Aber was steckt denn dahinter? Ich habe die ganzen Punkte hier aufgeschrieben. Berücksichtigung des Kindeswohl als vorrangiges Gesichtspunkt bei allen Entscheidungen der Kinder. Das Recht des Kindes auf Beteiligung, insbesondere Berücksichtigung seiner Meinung entsprechend dem Alter und dem Reifegrad etc. Das heißt, der Staat sichert sich schon eine Hand über deine Kinder. Ja, das steckt dahinter. Und wenn du diesen Anforderungen nicht erfüllst, dann kann der Staat dir auch die Kinder wegnehmen. Das steckt dahinter. Alle Herrschenden haben zu aller Zeit versucht, wie sagt man, die Lufthoheit über die Kinderbetten zu erobern. Also wehre den Anfängen. Nein, Familie ist da, wo Vater und Mutter ist und Kinder. Das ist Familie. Und allein die Eltern sind die Erziehungsberechtigten. Da hat der Staat und Verwaltung hat dann nicht mitzumischen. Das müssen wir auch als Christen sagen. Wir müssen unsere Stimme erheben und sagen, das ist falsch, das ist nicht richtig. Dahinter steht natürlich auch die Macht des Bösen, alles Biblische und Christliche zu eliminieren, auszulöschen. Wir stehen also mitten in einem nicht nur Kulturkampf, auch in einem Kampf, in einer Auseinandersetzung mit dem Widersacher Gottes. Kommen wir zurück zu unserer eigentlichen Predigtgeschichte, Josua 9. Josua 7 und 8 zeigt uns, wie das Volk Israel Jericho erobert hat, durch den Glauben. 7-mal sind sie um Jericho herumgezogen und am 7. Tag 7-mal. Und da fielen die Mauern Jerichos. Gott hat zu Josua gesagt, in deine Hand gebe ich die Feinde. Überall, wo du deinen Fuß darauf setzt, er gehört dir. Das heißt, bevor sie überhaupt in den Kampf gezogen sind, haben sie schon gesiegt. Gott kämpft für sein Volk. Und auch heute dürfen wir sagen, der Herr Jesus hat die Grundlagen für den Kampf am Kreuz gelegt. Er ist aller Herren Herr und vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. In ihm sind wir geborgen wie in einer Arche. Da kann das Wasser steigen, das Wasser des Unglaubens, das Wasser der Gottlosigkeit kann steigen. Wir sind geborgen in Christus. Das gibt uns Zuversicht. In all den Verdrehungen und Verkehrungen heutzutage, die wir jeden Tag in Zeitungen und Fernsehen mitbekommen. Gehen wir zu Josua 9 zurück. Da ist die Stadt Gibeon, 13 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Archäologen haben das mal ausgegraben. In 25 Meter Tiefe ist das alte Gibeon. Man hat festgestellt, die Einwohner müssen wohl Spezialisten für Wasserbau gewesen sein und auch Spezialisten für die Holzzubereitung. Jericho hat man auch ausgegraben, nördlich dem heutigen Jericho, 12 Meter Tiefe hat man das alte Jericho gefunden. Wir sehen also, wie viel Schutt und Asche und wie viel Kriege und was alles geschehen ist, ist darüber hinweggegangen. Also zu Gibeon, eine große befestigte Stadt, zu der auch noch andere Orte gehören, Kefirat, Berot, Kiriat Jearim, diese starke Stadt.
Da haben die Einwohner gehört,
da ist Josua mit seinem Volk, mit Israel. Die nehmen eine Stadt nach der anderen ein. Und sie haben Angst, sie kriegen kalte Füße und überlegen, was machen wir denn da?
Wir wollen nicht sterben, wir wollen uns nicht vertreiben lassen. Und dann hat einer von den Gibeonitern wahrscheinlich eine gute Idee.
Jemand sagt immer so treffend, wenn der Teufel besiegt ist, dann wird er listreich. Kann er nicht mehr kämpfen. Der Herr kämpft ja für uns. Der Herr hat gesiegt. Aber dann greift er zu einer List. Er wird raffiniert. Hinterhältig. Und das ist besonders schwierig für uns, so da durchzublicken.
Paulus sagt im 1. Korinther 15, durch Jesus, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber die Hinterhältigkeit des Feindes, damit müssen wir kämpfen.
Vielleicht noch zum besseren Verständnis, es gibt auch noch einen Gibeon in Südafrika, in Namibia. Ein kleiner Ort, der früher mal ganz anders hieß. Und in diesem Gibeon in Südafrika, da ist mal vor Tausenden von Jahren ein großer Hagel an Meteoriten herniedergegangen. Und dieser Hagel an Meteoriten, zigtausend Stücke, kann man heute noch kaufen. Kannst du bei eBay kaufen. Nicht so 20 Kilo Stück, kostet dann 250 Euro. Auch ein Ring aus diesem Legierung von dem Eisen-Nickel-Meteoriten. Das nur, da kam früher mal ein Missionar aus England und der hat dann diese Meteoriten wohl gesehen, hat dann wohl an Josua 10 gedacht, als Gott die Hagelsteine auf die Feinde Gottes warf und hat dann wahrscheinlich den Ort Gibeon genannt. Das nur am Rande.
Also die Gibeoniter bekommen Angst und sagen, wir müssen uns einen Plan ausdenken. Offen kämpfen wollen wir nicht.
Wir denken uns einen Plan aus. Wir überlegen und sagen, wir kommen von einem weiten Land. Weil war Gibeon gar nicht weit weg, aber die Israeliten kannten ja nicht die Topografie. War ja alles neu. Wir machen einen Plan und sagen, wir kommen von ganz weit her. Nehmen alte, zerschlissene Kleidung, das Brot getrocknet. Dann gehen wir zu dem Josua hin und sagen, mein Freund, wir kommen von ganz weit her. Wir wollen einen Friedensvertrag mit dir machen. Koexistenz. Wir können das ja nicht prüfen. Tja. Was macht denn Josua?
Josua begegnet denen, ja, und schaut mal, ja, was habt ihr denn da?
Ja, tatsächlich sind alles alte Sachen. Wo kommt ihr denn her?
Ja, von ganz weit her. Wir wollen einen Friedensvertrag mit euch machen.
Wir haben von eurem Gott gehört. Ja. Oh, ihr Lieben. Der Feind Gottes, die Gottlosen, können auch ganz schön schmeicheln. Wir haben von eurem Gott gehört.
In unserer Gemeinde kam mal eine Familie vor längerer Zeit mit Kindern. Und wir haben uns gefreut. Oh, eine schöne Familie, kannten wir gar nicht. Oh, schön. Und dann, ja, haben uns gefreut, haben mitgesungen, alles. Haben wir gedacht, schön. Und dann haben wir sie mal besucht. Und dann stellte sie raus, das ist gar keine Familie. Er ist geschieden und sie lebt in Scheidung. Und die Kinder, die sie bei hatten, waren gar nicht ihre Kinder. Die waren aus früheren Beziehungen zusammengewürfelt. Aber nach außen sahen sie aus wie eine glückliche Familie. War keine Familie. Sie waren noch nicht verheiratet. Also wir stehen immer in der Gefahr, dass man uns überlistet. Auch hier den Josua, nicht?
Vermischt die Gibeoniter schlau vermischen Wahrheit mit Lüge. Vor einem ganz weiten Land. Wir wollen nur das Beste. Frieden mit euch, nicht? Und Frieden heißt ja auch ein Beistandspakt, nicht? Ja, ja. Und wir wollen euch dienen, wir wollen eure Knechte sein. Ganz bescheiden, nicht?
Ach, was sagt Paulus? Der Teufel kommt auch in der Gestalt eines Engels. Er nimmt die Gestalt eines Engels an, einer Lichtgestalt.
Sollte Gott wirklich gesagt haben, ach, ihr Lieben, es ist doch Was damals im Alten Testament geschah, ist für uns auch heute auch schwer verständlich. Ne? Ist auch klar, Völker vertreiben und Völker besiegen und Völker abschlachten, das ist nicht human. Heute nicht, nein, müssen wir ganz klar sagen, das ist nach unserem heutigen Wertvorstellungen nicht richtig. Aber damals geschah das so. Es geschah so. Es war der Wille Gottes. Und nun, ja, sie prüfen die Krumen, tatsächlich. Aber dann steht da ein ganz entscheidendes Wort. Sie prüfen das, was die Gibeoniter angeblich von weit her kommen. Dabei kommen sie um die Ecke. Und dann sagen die Israeliten und Josua, tatsächlich. Ja, na gut, dann machen wir einen Friedensvertrag. Aber was Entscheidendes haben sie vergessen. Auch Josua, der Treue. Da steht ein Satz, habe ich mir ganz dick unterstrichen. Aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Den Mund des Herrn befragten sie nicht. Warum beten sie nicht zu Gott? Warum fragst du nicht nach dem Willen Gottes? Herr Jesus, soll ich wirklich die Stelle wechseln? Ist das wirklich der Partner für mich? Herr, zeig mir den rechten Arzt für meine Beschwerden. Herr, ich darf zu dir kommen, darf um alles beten. Ich brauche eine neue Wohnung oder du siehst, ich möchte studieren. Ich suche einen Ausbildungsplatz. Ich suche einen guten Ehepartner. Alles das dürfen wir vor Gott bringen. Dürfen es vor ihm legen. Den Mund des Herrn befragen. Wir haben alle Zeit Zutritt zu dem Herrn. Nicht wie unsere Ärzte von Montag bis Mittwoch Vormittag und dann Donnerstag und Freitagmittag sind die Ärzte schon wieder weg. Ne? Ja, und dann am Wochenende darfst du nur nicht krank werden. Ne? Also das ist schon schlecht. Ne? Nein, zu Gott können wir immer kommen. Ist doch schön. Der Jesus hat Macht über alles. Er kann Herzen bewegen. Er kann Situationen verändern, ganz plötzlich verändern. Aber er kann auch Situationen verändern, wo er unsere Geduld prüft. Also ich bin auch so ein Typ, ich bin alles andere, aber nicht geduldig. Ne? Möglichst jetzt und sofort und nicht? So sind wir auch erzogen, nicht? Von der Werbung her. Alles sofort und schnell. Nein, wir müssen uns in Geduld üben. Wir dürfen darum beten und ringen vor dem Herrn. Wir dürfen auf die Knie gehen in unserem Kämmerlein und beten. Herr Jesus, du siehst mein Anliegen. Du siehst meine Situation. Sie ist vielleicht für dich unerträglich. Ich bringe sie dir. Herr, was soll ich tun? Ich befrage deinen Mund. Ihr Lieben, da bin ich überzeugt, dass der Herr dir antwortet und dir den rechten Weg zeigt. Liebevoll, freundlich. Und Gottes Wege sind immer gute Wege. Die Wege des Teufels sind Irrwege. Er täuscht. So wie hier die Gibeoniter die Israeliten täuschen. Und die Israeliten lassen sich täuschen. Und nun hat der Feind einen Fuß mitten im Gottesvolk. 3 Tage später erkennen sie, die kommen doch aus Gibeon. Und jetzt haben wir einen Friedensvertrag mit denen und einen Beistandsvertrag. Wir können sie gar nicht mehr besiegen, nicht mehr vertreiben. Der Feind ist jetzt mitten unter uns. Tja, was machen wir denn da? Können wir nichts machen? Ich komme zum Schluss. Aber Gott. Paulus schreibt in Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Wenn ich diesen Vers zitiere, dann nehme ich das Wort aber, das ziehe ich dann ganz lang. Gott aber. Gott aber. Gott kann auch den Fluch in Segen verwandeln. Später im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, die Gibeoniter blieben ja Knechte, Wasserträger und Holzholer. Sie durften nicht in der Hütte des Herrn dienen. Sie blieben Knechte des Volkes Israel. Und später hat Gott sogar die Sache so geführt, dass die Könige des Südreichs sich versammelten, um gegen die Gibeoniter zu kämpfen. Und dann kommt Josua und hilft ihnen und dann gemeinsam schlagen sie dann die Könige der Südreiche und erobern dann das ganze Land. Also Gott kann dann den Fluch in Segen verwandeln. Noch im späteren Verlauf gibt es immer wieder treue Kämpfer, auch bei David. Das waren dann Gibeoniter. Also wir sehen auch diesen Ungehorsamsakt. Gott führt alles gut, weil es sein Volk ist, weil er es erkauft hat, weil es sein Volk ist, mit dem er Heilsgeschichte treibt, aus dem einmal der Messias kommen wird, der Erlöser, der Weltenheiland. Und da finde ich mich dann auch wieder, da darfst du dich auch wiederfinden, eingebettet in dem Heilsplan Gottes. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dann darf ich wissen, Herr, du vergibst mir auch meine Eigenmächtigkeit, auch meine eigene Weisheit. Wir sollen ja, das Vers haben wir von Jörg gehört, nicht weise bei uns selbst sein, sondern den bitten, den Mund des Herrn befragen. Macht bitte davon reichlich Gebrauch. Der Herr wartet drauf. Wir sind seine Kinder. Und als seine Kinder dürfen wir ihn bitten, so wie unsere Kinder ja auch uns bitten. Und wir ihn gerne und reichlich geben. Sie werden bewahrt durch die Gnade Gottes. Und ich will schließen mit 5 Gs. Die uns bewahren. Wir werden bewahrt durch Glauben, durch Gottes Wort, durch Gebet und Gemeinschaft. Das wünsche ich euch. Alle Zeit den Herrn befragen und in ihm geborgen zu sein. Amen.